Zu Beginn von Vorlesung Nummer 9 blättern wir noch mal eine Seite zurück. Das heißt, wir gehen auf die Seite 94 und schauen uns noch mal kurz an, was wir beweisen wollen. Überschrift Beweisidee. Unsere Situation sieht so aus: Wir haben eine holomorphe Funktion auf der offenen Kreisscheibe mit Radius klein r um den Punkt Z0 und benutzen die Cauchy-Integralformel. Für die Kreislinie gilt, wenn der Radius Rho der Kreislinie kleiner ist als der gegebene Radius klein r, der Mittelpunkt bei der Kreislinie mit Radius Rho natürlich auch Z0. Um weiterzukommen, nehmen wir jetzt an, Z ist ein beliebiger, aber fester Punkt aus der Kreisscheibe U, Kreisscheibe BRZ0. Und zu diesem Z wählen wir einen Radius Rho im angegebenen Bereich, auf der Seite 94 unten steht. Der Radius Rho muss kleiner sein als der Ausgangsradius R, aber er soll größer sein als der Abstand vom Punkt Z zum Zentrum Z0. Mit Stern markiert die Cauchy-Integralformel jetzt für die Kreisscheibe mit Radius Rho, die sagt dann, wenn man die Daten so gewählt hat, ist der Wert der Funktion f an der Stelle z eben gleich 1 durch 2 pi integral über die Kreislinie vom Radius Rho um z0 f von w durch w minus z integriert wird bezüglich w. Am Ende der letzten Vorlesung hatten wir schon angedeutet, wie man diese Formel Stern auswertet, um die Potenzreihenentwicklung von f zu bekommen, nämlich man interpretiert den Integranten als Grenzwert einer entsprechenden geometrischen Reihe. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken. Nämlich, wir gehen auf die Seite 95 und nehmen zur Vereinfachung mal an, ohne Einschränkung, dass das Zentrum Z0, um das herum wir rechnen, der Ursprung ist. Das Bildchen legt nochmal nahe, wie die Daten zu wählen sind. Wir haben also Z0 Ursprung. Dann die Kreisscheibe mit Radius Rho, der Punkt W, der in der Formel Stern auftritt, ist ein Punkt auf der Kreislinie mit Radius Rho und der Punkt Z in Blau ist ein fixierter Punkt, um den wir jetzt sozusagen rechnen. So, wie sieht die Entwicklung aus, die angestrebt ist? Im Integranten steht f von w durch w minus z und wir schauen uns mal 1 durch w minus z an und schreiben das als 1 dividiert durch 1 minus z durch w. Algebraische Umformung mal 1 durch w. Das ist offensichtlich richtig. Und warum macht man das so? Das macht man deshalb so, weil z dividiert durch w eine komplexe Zahl ist mit Betrag kleiner als 1. Schauen Sie auf das Bild. Der Radius Rho war ja so gewählt, er ist größer als der Betrag von z. W hat Länge Rho, mit anderen Worten z durch W ist eine komplexe Zahl mit Betrag kleiner 1. Das heißt, wir gewinnen letztlich die Entwicklung oder Darstellung von 1 durch W minus z, Seite 95 Mitte, ist gleich 1 durch W mal Summe 0 bis unendlich von z dividiert durch W hoch n. Benutzt Konvergenz der geometrischen Reihe. Diese Entwicklung setzen wir jetzt ein in die Formel Stern von Seite 94 unten und bekommen dann die letzte Zeile von Seite 95, nämlich die Gleichung f von z ist 1 durch 2 pi integral über Kappa Rho 0 fw mal, und anstelle von 1 durch w minus z schreiben wir jetzt die entsprechende geometrische Reihe hin, dürfen aber nicht den Faktor 1 durch w vergessen. Also, nichts weiter passiert, außer das, was wir vor Augen hatten, nämlich die Entwicklung des sozusagen einfachen Bestandteils des Integranten in eine konvergente geometrische Reihe. Auf Seite 96 wird dann Integration und Summation vertauscht. Integriert wird ja bezüglich der Variablen w, das heißt alles, was mit Z zu tun hat, können wir rausziehen und bekommen die erste Zeile von Seite 96, nämlich das Ergebnis f von z ist 1 durch 2 pi, Summe 0 bis unendlich, z hoch n rausgezogen, integriert über Kappa Rho 0 wird jetzt f von w dividiert durch w hoch n plus 1 dw. Das kürzen wir ab als unendliche Reihe, n gleich 0 bis unendlich, Koeffizienten a n mal z hoch n. Und die Definition der Koeffizienten a n steht auf der Seite 96 in der Mitte eingerahmt. Die Feststellung, die man macht, Feststellung 1 der Rechnung, f von z hat eine Potenzreihenentwicklung mit Koeffizienten a n wie oben. Das haben wir jetzt gerade gezeigt. Auf Seite 95 unten geht es mit f von z links los. Und auf Seite 96 in der zweiten Zeile steht jetzt eine Reihe mit Koeffizienten a n z hoch n. Das heißt, wir haben die Potenzreihendarstellung gewonnen. Die Feststellung 2. Wir kennen die Potenzreihendarstellung oder können die wiedererkennen, nämlich nach Cauchys Formel für die Ableitungen. Das ist der Satz aus Kapitel 23, zweiter Abschnitt, der Satz mit der Nummer 2 darin. Nach dieser Formel sind die Koeffizienten a n gerade gleich 1 durch n Fakultät mal n-te Ableitung von f an der Stelle 0. Zur Erinnerung, z0 war jetzt 0. Mit diesen beiden Feststellungen haben wir den Satz 24.1.2 bewiesen. Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, dass erstens die Funktion f von z eine Potenzreihendarstellung hat und zweitens, dass diese Potenzreihendarstellung gerade die Taylor-Reihe ist. Die Konvergenz wurde jetzt nicht explizit diskutiert. Die Konvergenz haben wir auf Seite 95 einfach lapidar dadurch festgestellt, dass auf Seite 95 die Konvergenz der geometrischen Reihe benutzt wurde. Damit ist natürlich die Rechnung, die sich auf Seite 95 unten anschließt und auf Seite 96 oben fortgesetzt wird, gerechtfertigt. Wir haben uns vorab mit dem Hilfsmittel der konvergenten geometrischen Reihe überlegt, dass wir im Verlaufe der Rechnung nur über konvergente Reihen reden. Und wir haben im zweiten Teil, Feststellung 2, herausgefunden, dass diese Reihe gerade die Taylor-Reihe, die formale Taylor-Reihe von f ist, wenn man die Taylor-Reihe in der üblichen Weise definiert. Also ein vollständiger Beweis unseres Satzes. Wenn der Punkt Z0 nicht der Ursprung ist, dann überlasse ich es Ihrem Geschick, das Argument zu modifizieren. Man nimmt dann einfach eine Verschiebung vor und muss das Ganze nicht nochmal neu rechnen. Jetzt haben wir gesagt, die Funktion f in der Ausgangssituation ist holomorph auf der offenen Kreisscheibe BRZ0. Und ich hatte in der letzten Vorlesung schon gesagt, ich komme jetzt zu der Anmerkung auf Seite 97. Die Ausgangssituation ist üblicherweise die, man hat eine offene Menge U vorgegeben und eine auf dieser offenen Menge holomorphe Funktion f. Keinerlei Bedingungen an U außer Offenheit und die einzige Forderung an f, f sei auf dieser offenen Menge holomorph. Dann geht man so vor, letzte Zeile von Seite 97. Man wählt irgendeinen Punkt Z0 in dieser offenen Menge U. Die nächste Seite, die unnummerierte Seite, überspringen Sie bitte und gehen direkt auf Seite 98 oben weiter. Das heißt, wir greifen einen Punkt Z0 aus U raus und können dann sagen, die Taylor-Reihe, Seite 98 oben, Summe n gleich 0 bis unendlich, 1 durch n Fakultät, fn z0 mal z minus z0 hoch n, also die Taylor-Reihe von f im Punkt z0, die konvergiert gegen f von z auf jeder offenen Kreisscheibe brz0, die man in die Menge u reinlegen kann. Also es muss nicht unbedingt ein kleiner Radius sein, das hängt ganz davon ab, wie die Menge u aussieht. Im Extremfall, wenn die Menge U die ganze komplexe Ebene ist, dann steht hier dass die Taylor-Reihe um einen beliebigen Punkt Z0 auch auf der ganzen komplexen Ebene konvergiert. Damit haben wir also sozusagen die gute Situation abgedeckt. Wir haben gezeigt, die gute Situation abgedeckt im Sinne von, dass holomorphe Funktionen wirklich viel, viel besser sind als ursprünglich gedacht und auch noch viel besser als der Satz ergibt, der da sagt, dass holomorphe Funktionen unendlich oft komplex differenzierbar sind. Tatsächlich sind holomorphe Funktionen immer durch konvergente Potenzreihen darstellbar. Und zwar auf den Kreisscheiben, die man in den Definitionsbereich der holomorphen Funktion packen kann. Wenn man sich Beispiele anschaut, Beispiele rechnet, dann ist es oft nicht gut, sozusagen die Sätze nur zu reproduzieren, das heißt alle Formeln auswendig zu lernen, die in den Sätzen drinstehen. Oftmals ist es günstiger und einfacher, wirklich nochmal die Rechnungen, die man im Satz gemacht hat, nachzuvollziehen am konkreten Beispiel, weil das viel schneller ist, als sozusagen Formeln auswendig zu lernen und da unter Umständen bei der Anwendung Fehler zu machen. Was meine ich damit? Formeln bedeutet, wie auf Seite 98 unten aufgeschrieben, für den n-Taylor-Koeffizienten an fn z0 durch n Fakultät. Das ist natürlich eine Formel für den n-Taylor-Koeffizienten, die stimmt. Nur wenn Sie ein Beispiel rechnen, da kann das unter Umständen sehr mühselig sein, die n-te Ableitung immer wieder auszurechnen und dann die Formel zu benutzen. Das heißt, man sollte sich vorab überlegen, was wird eigentlich gemacht, und genau das wollen wir uns an einem Beispiel anschauen. Das Beispiel auf Seite 99, die Funktion f von z, ist gegeben durch 3 dividiert durch 1 minus z mal z plus 2. In Rot oben drüber aufgeschrieben, wie man die Funktion auch hinschreiben kann, nämlich als 1 durch 1 minus z plus 1 durch 2 plus z. Ja, wo ist sie definiert? Wenn die Funktionsvorschrift da steht, dann sollte man sich zunächst mal Gedanken machen, wo man die Funktionsvorschrift auswerten kann. Als offene Menge U bietet es sich hier an, die komplexe Ebene zu wählen, natürlich den Punkt 1 auszuschließen und den Punkt minus 2. An allen anderen Stellen ist die Funktion f wohl definiert. Jetzt soll die Aufgabe so lauten, Sie sollen die Taylor-Reihendarstellung von f finden, und zwar zur gegebenen Entwicklungsmitte z0 gleich i. Das ist einfach in der Aufgabe vorgegeben. Die Aufgabe ist wohlgestellt. In z0 gleich i passiert nichts, da ist die Funktion wohl definiert. Und die Frage, die sich in der drittletzten Zeile von Seite 99 stellt und die Sie dann beantworten sollen, die Taylor-Reihe existiert, sie konvergiert, aber die Frage, wo? Wie ist der Konvergenzbereich dieser Taylor-Reihe beschaffen? Jetzt könnte man, wie gesagt, die Theorie bemühen, alle Sätze, die man im Kopf hat, versuchen anzuwenden. Am besten ist aber jetzt wirklich, die Sache von Hand zu Fuß auszurechnen, wie auf der nächsten Seite beschrieben. Da ist aufgemalt die komplexe Ebene, und Sie sehen, die beiden Stellen sind markiert, wo das f schwierig wird, nämlich die Stelle 1 und die Stelle minus 2 und in blau die Entwicklungsmitte i aufgetragen. Die Antwort auf die Frage, wie groß ist der Konvergenzradius? Der Radius ist dadurch gegeben, Entwicklungsmitte i vorgeschrieben, wie weit darf ich laufen, bevor man die erste Singularität anfängt. Und Sie sehen den Radius markiert, der Radius ist Wurzel 2. Vorher, wenn man Radius kleiner wählt als Wurzel 2, die Kreisscheiben um i enthalten keine Singularität, kritisch wird es erst, wenn man sich dem Radius Wurzel 2 annähert. Die Theorie gibt die Antwort, damit ist sichergestellt, dass der Konvergenzradius Wurzel 2 ist, und wir können sicher sein, dass die Taylor-Reihe konvergiert auf der offenen Kreisscheibe mit Radius Wurzel 2 um den Punkt i. Größe kann man, wie gesagt, nicht werden. Das ist in der Mitte von Seite 100 nochmal aufgeschrieben. Wenn Sie einen Radius klein r wählen, größer als Wurzel 2, die Kreisscheibe mit diesem Radius klein r um i sich angucken, ja, dann liegt eine Singularität in dieser Kreisscheibe. Das heißt, Ihre Funktion ist da gar nicht mehr holomorph. So, die nächste Aufgabe, die zu erledigen ist, in Rot aufgeschrieben in der Mitte von Seite 100. Man entwickle die Funktion f jetzt in Potenzen von z minus i. Dann fangen wir an zu rechnen. Für alle Punkte z mit der Eigenschaft z minus i kleiner Wurzel 2 ist offensichtlich z minus i dividiert durch 1 minus i betragsmäßig kleiner als 1. Warum? Prüfen Sie es nach. Das heißt, man kann schreiben, letzte Zeile von Seite 100, 1 dividiert durch 1 minus z als 1 dividiert durch 1 minus i minus z minus i. Warum man das so macht, das sehen wir auf der nächsten Seite oben. Wir können nämlich jetzt die geometrische Reihenformel benutzen, indem wir noch eine algebraische Umformung vornehmen und zwar die Gestalt erreichen, wie es in der ersten Zeile von Seite 101 steht, weil das jetzt genau die Form ist mit dem ja, berühmten Q aus der geometrischen Reihe. Q ist z minus i durch 1 minus i, das Q kleiner 1. Und die geometrische Reihe sagt, das, was in der ersten Zeile steht von Seite 101, mit anderen Worten, der Term 1 durch 1 minus z ist gleich, zweite Zeile von Seite 101, 1 durch 1 minus i, Summe n gleich 0 bis unendlich, z minus i durch 1 minus i hoch n. Und wir haben vorher ja gesehen, diese komplexe Zahl ist betragsmäßig kleiner 1. Das sieht umständlich aus. Gut, es mag einfacher zu rechnen sein, aber wenn Sie in die letzte Zeile von Seite 100 schauen, worum es geht, wir müssen in Potenzen von z minus i entwickeln. Die Aufgabe lautet ja, die Taylor-Reihe zur Entwicklungsmitte i zu finden. Mit anderen Worten, in der Taylor-Reihe kommen Potenzen von z minus i vor. Und deswegen schreibt man auf der Seite 100 den Ausdruck 1 durch 1 minus z in einer sehr merkwürdigen Form. Damit sind wir in der dritten Zeile von Seite 101. Fazit: Wir haben den Anteil 1 durch 1 minus z unserer Funktion f, den ersten Anteil, den haben wir jetzt entwickelt in Termen Potenzen von z minus i. Jetzt geht es um den zweiten Anteil. Da schauen wir uns an, wie der Punkt der Abstand hat, kleiner Wurzel 2 zum Entwicklungspunkt z0 gleich i. Und beachten, dass für solche z natürlich auch z minus i dividiert durch 2 plus i kleiner ist als 1. So, mit dieser Info schreiben wir den zweiten Anteil, den Anteil 1 durch 2 plus z von unserer Funktion f entsprechend um. Wieder mit dem Ziel, eine geometrische Reihe zu bekommen, letztlich Potenzen von z minus i. Und das ist die Darstellung 1 durch 2 plus z, zweiter Anteil von f, gleich 1 durch 2 plus i mal 1, großer Bruchstrich, 1 plus z minus i dividiert durch 2 plus i. So, und bei dem zweiten Faktor auf der rechten Seite dieser Gleichung, da sieht man, man ist wieder in der Situation geometrische Reihe mit Q aus der geometrischen Reihe Summe Q hoch k. Das Q ist hier eben die Zahl z minus i dividiert durch 2 plus i. Da haben wir ja auf der Seite 101 Mitte gesehen, der Betrag dieser Zahl ist kleiner als 1. Geometrische Reihenformel benutzend, wir sehen dann Seite 101, der Anteil 1 durch 2 plus z unserer Funktion f, der lässt sich schreiben in der Form, wie es in der drittletzten Zeile von Seite 101 steht. Damit haben wir also den zweiten Anteil in der additiven Zerlegung unserer Funktion f. Gucken Sie nochmal auf die Seite 99, wo die Definition von f steht. Den zweiten Anteil von f, den haben wir auch aufgeschrieben als konvergente Potenzreihe interm von z minus i. Wenn wir das zusammennehmen, Seite 102 oben steht nochmal die Zerlegung von f. Dann sind wir in der Mitte von Seite 102 angekommen. Wir fassen die beiden Potenzreihen zusammen. Beide Potenzreihen summieren Potenzen von z minus i. Und das Ergebnis steht jetzt da und es ist richtig für alle z aus der Kreisscheibe mit Radius Wurzel 2, der offenen Kreisscheibe um den Punkt i. Das ist das Ergebnis mit direkter Rechnung. Was haben wir benutzt? Geometrische Reihe, geometrische Reihenformel. Die sture Anwendung der Taylor-Formel, sozusagen Ableitungen ausrechnen. Ich weiß nicht, ob das einfacher gewesen wäre. Ich denke mal eher nicht. Da hätte man sozusagen Rekursionsformel für die Ableitungen aufschreiben müssen. Hier hat man die Rechnung aus dem Beweis sozusagen nochmal nachgemacht und eigentlich nicht viel an Theorie benutzt. Also deshalb nochmal die Aufforderung, wenn man was rechnen soll in einem Beispiel, ist es vielleicht günstig, einfach mal die Theorie zu vergessen und das Beispiel direkt anzuschauen, so wie wir das gemacht haben. Damit sind wir sozusagen zu dem Ergebnis gekommen, wenn man das mal zusammenfasst. Bei holomorphen Funktionen ist die Situation optimal, besser kann es eigentlich nicht sein. Holomorphe Funktionen haben wir jetzt schon einige Male festgestellt, man sollte es aber immer wieder betonen, sind so gut, wie man möchte. Letztlich lassen sie sich durch konvergente Potenzreihen beschreiben. Gehen wir auf die Seite 103, Abschnitt 24.2, überschrieben mit Laurent-Reihen. Da gehen wir jetzt in eine ganz andere Richtung. Da geht es jetzt darum, kann man auch unter Umständen schlechtes Verhalten von holomorphen Funktionen irgendwie klassifizieren. Das klingt widersprüchlich, weil wir haben gerade gesagt, holomorphe Funktionen haben eigentlich kein schlechtes Verhalten. Gemeint ist damit Folgendes. Denken Sie an das Beispiel 1 durch z oder wie auf der Seite 103 oben, das Beispiel der Funktion f von z, Exponentialfunktion dividiert durch z, also e hoch z durch z. Sieht nicht ganz so trivial aus. Das ist wohl definiert, sicherlich für alle komplexen Zahlen z, die nicht 0 sind. In 0 passiert was. Was passiert? Offensichtlich kann man die Funktion dann nicht hinschreiben. Und wenn man sie nicht hinschreiben kann, dann ist natürlich auch keine Taylor-Entwicklung mit Entwicklungsmitte 0 möglich. Das heißt, unsere bisherige Theorie greift nicht, weil die Funktion nicht holomorph ist auf einer Umgebung der 0. Trotzdem, und das ist sozusagen die Konkretisierung der vagen Formulierung, wie man das schlechte Verhalten beschreiben kann, trotzdem kann man sehr genau sagen, wie sich diese Funktion in der Nähe des Ursprungs verhält. Warum? Wir haben nämlich für die Exponentialfunktion die Reihenentwicklung, zweite Hälfte von Seite 103. Wir können schreiben f von z als 1 durch z mal Summe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät z hoch k. Und jetzt fangen wir an zu sortieren. Wir beginnen in der Summe mit k gleich 0. Das ergibt dann, wir müssen mit 1 durch z multiplizieren, beim Ausrechnen den Anteil 1 durch z. Danach kommen nur noch Potenzen größer gleich 1 von z in der Reihendarstellung vor. Es wird mit 1 durch z multipliziert. Das heißt, wir haben die letzte Zeile von Seite 103. Wir können schreiben f von z als 1 durch z plus Summe 0 bis unendlich 1 durch l plus 1 Fakultät mal z hoch l. Was soll das? Ja, wir haben jetzt folgende Übersicht. Die Funktion f von z verhält sich in 0 schlecht. Aber in der letzten Zeile steht genau, wie schlecht sie sich verhält. Sie verhält sich in der Nähe der 0 wie 1 durch z. Der zweite Summand in der letzten Zeile ist gut. Das ist eine Potenzreihenfunktion. Und die Zielsetzung, hier noch etwas vage formuliert, ist sozusagen das, was auf der Seite 104 nochmal zusammengefasst ist in der Beschreibung Anteil 1 und Anteil 2. Wir haben eine sehr genaue Beschreibung, wie die Funktion f sich in dem konkreten Fall singulär verhält, nämlich W1 durch z. Und der zweite Anteil, der ist gut, der stört uns nicht weiter. Das heißt, die Frage, die sich stellt, kann man das allgemein so beschreiben, wenn man eine Funktion hat, die sich an einer Stelle irgendwo merkwürdig verhält, kann man dann die Merkwürdigkeit genauer festlegen. Um das zu klären, bevor wir zur Theorie kommen, schauen wir uns noch ein Beispiel an auf der Seite 104. Die Funktion f von z, jetzt Exponentialfunktion an der Stelle 1 durch z. Alle z darf man einsetzen, abgesehen von z gleich 0. Und wir können die Exponentialfunktion wieder als Potenzreihe entwickeln und bekommen jetzt f von z vorletzte Zeile von Seite 104, Summe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät, z hoch minus k. Und in der letzten Zeile von Seite 104 steht, dass eben jetzt unsere Funktion f sehr schlecht wird. Das heißt, alle negativen Potenzen von z sind versammelt, wenn man sich in der Nähe der 0 bewegt. Das ist also ein anderes extremes Verhalten. Auf der Seite 105 steht nochmal f, unsere Funktion e hoch 1 durch z, dieses f hat nur einen holomorphen Anteil, der sehr überschaubar ist, nämlich die konstante Funktion 1. Der Rest, den man in der Funktion f aufführen muss, in der letzten Zeile von Seite 104, der ist hochgradig singulär, geht los mit 1 durch z und dann kommen alle negativen Potenzen von z. Ja, jetzt nochmal unsere Frage, Seite 105, zweite Hälfte. Die Situation f ist holomorph für z ungleich 0 als Modell, wie in unseren Beispielen. In 0 weiß man nicht, was los ist. Möglicherweise kann man der f gar nicht hinschreiben. Zunächst hat man noch keine Information. Und die Frage, kann man dann, wie in den Beispielen, das f sozusagen zerlegen in einen holomorphen Anteil über die 0 hinweg und in einen anderen Anteil, der sozusagen misst, wie schlecht sich das f in der Nähe der 0 verhält. Und die Antwort, die ist ja. Und das führt auf den Begriff der Laurent-Reihe. Das ist eine Art Analogon zur Taylor-Reihe, aber jetzt für Funktionen, die eben nicht holomorph sind, sondern man hat jetzt eine Entwicklung von f in positive Potenzen, in holomorphen Anteil und dazu kommt eine Entwicklung von f in negative Potenzen, wo sozusagen der singuläre Anteil gemessen wird. Um diese Diskussion einigermaßen vernünftig führen zu können, schauen wir auf die Seite 106 und müssen ein paar Notationen einführen. Was wir im Folgenden machen werden, wir betrachten Funktionen f, die auf einem Kreisring definiert sind. Der Kreisring, die Menge a mit zwei Indizes, R1 und R2 sind die beiden Radien und im Zentrum Z0, besteht per Definition aus allen Punkten z, deren Abstand zu Z0 kleiner ist als R2, aber größer als R1. Z0 heißt nach wie vor Mittelpunkt oder auch Entwicklungsmitte, wenn Sie so wollen. R1, der innere Radius, der kann 0 sein. R2, der äußere Radius, sollte natürlich größer sein als R1. Er darf auch unendlich sein. Also der Extremfall R1 gleich 0. R2 gleich unendlich entspricht genau der komplexen Ebene Punkt Z0 entfernt. Und das ist denn in den Beispielen, die wir gerade diskutiert haben, der Fall gewesen. Letzte Zeile von Seite 106. Wenn Sie sich die beiden Beispiele anschauen, die wir ja etwas näher diskutiert haben, dann war da jeweils Z0 der Punkt, wo es kritisch wurde, der Ursprung. Der innere Radius war 0, die Funktionen waren weg von der 0 holomorph und gleichzeitig auf der ganzen Ebene abgesehen von der Null-Holomorph, das heißt, der äußere Radius ist unendlich. Die geplante Entwicklung, wenn wir so einen Kreisring fixiert haben, die soll so aussehen, das steht in der Definition 14.2.1. Wir wollen F dann in eine Laurent-Reihe entwickeln. Zunächst mal, wie ist eine Laurent-Reihe definiert? Da tauchen jetzt gar keine Kreisringe auf. Da hat man einen Entwicklungspunkt Z0 und Koeffizienten AK. Die sind jetzt im Unterschied zu sonst über alle ganzen Zahlen nummeriert. Also AK, komplexe Zahl, aber K darf alle ganzen Zahlen durchlaufen. Dann definiert man die Laurent-Reihe von zu diesen Daten, zu Z0 und zur Koeffizientenfolge AK, steht in der Mitte von Seite 107, zunächst als formales Objekt, als Summe von K gleich minus unendlich bis plus unendlich, AK mal Z minus Z0 hoch K. Was soll das sein? Wir müssen es als bekannte Größen irgendwie hinschreiben. Das ist die Summe K gleich 0 bis unendlich, AK Z minus Z0 hoch K. Bedeutet eine normale Potenzreihe, in Anführungszeichen, mit Koeffizienten AK. Konvergenz lässt sich wie üblich diskutieren. Und dazu kommt plus die Summe K gleich 1 bis unendlich A minus K mal Z minus Z0 hoch minus K. Da werden also jetzt die negativen Anteile sozusagen, die negativen Potenzen summiert. Das, was auf der rechten Seite des Gleicherzeichens steht, sind zwei unendliche Reihen und die Fragen, die man zu stellen hat, wo konvergieren diese Reihen, wo konvergiert die eine, wo konvergiert die andere, wenn man Koeffizienten und Entwicklungsmitte vorgegeben hat. Die Namensgebung, die ich hier noch machen will, die wir dann in der nächsten Vorlesung vertiefen werden, die in Anführungszeichen Potenzreihe, wo von 0 bis unendlich summiert wird, AKZ minus Z0 hoch K. Diesen Anteil nennt man den Neben- oder Regulärteil der Laurent-Reihe. Und der Anteil, wo von 1 bis unendlich, aber jetzt A minus K, Z minus Z0 hoch minus K, wo das summiert wird, das heißt Hauptteil der Laurent-Reihe. Also nochmal, was wir hier machen, wir verallgemeinern, ist vielleicht ein schlechtes Wort, den Begriff der Potenzreihe. Wir gucken uns auch Reihen an, wo einmal ein Potenzreihenanteil drin ist, der Nebenteil, aber auch sowas Ähnliches wie eine Potenzreihe, aber jetzt mit negativen Exponenten. Warum heißt das eine Nebenteil? Ja, ist vielleicht etwas abwertend. Das Wort Regulärteil beschreibt es besser. Das ist sozusagen der Anteil in der Laurent-Reihe, der eine holomorphe Funktion beschreibt, wenn man denn Konvergenz hat. Und der andere Teil, der Hauptteil, der legt fest, wie schlecht sich die Laurent-Reihe bei Annäherung an Z0 verhält. Da steht also das singuläre Verhalten drin, was uns jetzt interessiert. Und der Name Hauptteil ist sozusagen, legt die Gewichtung fest, man möchte genau wissen, wie singulär die Annäherung an den Punkt Z gleich Z0 verläuft. Das Programm für die nächste und auch die übernächste Vorlesung ist das folgende. Was wir tun, wir betrachten Funktionen f, die holomorph sind auf einem Kreisring und wollen dann zeigen, dass man diese holomorphen Funktionen auf dem Kreisring entsprechend in eine Laurent-Reihe entwickeln kann und dass das sogar in eindeutiger Weise geht. Und wenn der Kreisring sozusagen degeneriert ist, inner Radius 0, dann haben wir sozusagen mit dieser Entwicklung auch eine Beschreibung der Funktion f im Sinne von, wie singulär verhält sich die Funktion f bei Annäherung an den Punkt. Das ist das Fernziel. Unser erster Punkt, den wir diskutieren wollen in der nächsten Vorlesung, der stützt sich auf die Definition 24.2.1. Da ist das Programm sehr überschaubar. Man gibt sich so eine Folge vor, eine Folge von Koeffizienten AK, einen Punkt Z0, das Zentrum sozusagen, definiert die entsprechende Laurent-Reihe und fragt einfach danach, wo ist die Konvergenz? Die Frage lässt sich für den Regulärteil natürlich sehr leicht beantworten, weil es eine Potenzreihe ist. Und die Antwort für den Hauptteil ist auch nicht allzu schwer, weil ja, das kann man auf das Verhalten von Potenzreihen zurückführen. Da werden ja nur die entsprechenden negativen Exponenten summiert. Das ist aber zunächst der Einstieg in die ganze Geschichte und dann geht es damit weiter, wie man holomorphe Funktionen auf Kreisringen in solche Reihen entwickeln kann und was letztendlich mit einer solchen Entwicklung dann anzufangen ist.